Schön, ich freue mich, wieder bei euch zu sein, euch mit dem Wort zu dienen. Und ihr habt schon gehört, Titel der Predigt heute, ein Anker, der hält. Ich habe nicht gewusst, dass Dominik vor kurzem auch eine Predigt über den Anker gehalten hat, aber ich denke, es wird sicher eine andere Richtung nehmen. Ich bin ja gespannt, was ihr dann sagt schlussendlich. Ja, ein Anker. Was ist ein Anker? Ein Anker hält etwas. Ein Anker, wir denken oft bei einem Anker an einem Schiff und dass dieses Schiff nicht irgendwo an die Felsen schlägt oder so, wird der Anker geworfen und so wird das Schiff sicher bewahrt davor, dass es in Gegenden abdriftet, wo es nicht hingehen sollte. Aber versteht ihr, wenn man einen Anker hat, dann kann ich den Anker nicht einfach da, Achtung Christian, werfen und jetzt ist gut, jetzt halte ich, oder? So funktioniert das nicht. Ja? Es ist dann vielleicht schon wichtiger, wenn ich einen Anker habe, dass ich mit dem, was ihn festhält, irgendwo auch verbunden bleibe. Ja? Also nicht einfach den Anker rauswerfe. Das wäre in der Wegwerfgesellschaft von heute noch schnell mal möglich. Nein, ich werfe das jemandem zu und da jetzt hält das, ich bin mit ihm verbunden, oder? Und das ist wichtig. Diese Verbindung zu etwas. Ja, gut, danke. Verankert sein heißt es für mich in verschiedenen Bereichen. Das kann auch sein in der Gemeinde, dass es wichtig ist, dass man verankert ist, integriert ist. Darf ich die bitten, die ich gefragt habe, mal schnell nach vorne zu kommen? Ich habe ein paar gefragt, nach vorne zu kommen. Ihr dürft euch da so ein bisschen im Hauptkreis aufstellen, schon hier oben, das ist schon gut, das steht so. Nein. Der war nicht verankert. Wenn man in der Gemeinde ist, ist es ganz wesentlich, dass man nicht einfach nur an eine Person verankert ist, sondern dass man mit verschiedenen Personen verankert ist. Ein bisschen dastehen, oder wo ist das Mikrofon? Ah, da. Eingeschaltet? Oder schon? Ja. Jetzt? Gut. Aber jetzt ist natürlich klar, wenn ich jetzt da hier mich verankere an diese Personen, die... Nein, es ist noch nicht klar. Ja? Ist gut? Ah, jetzt. Gut. Oder wenn ich jetzt da so ziehe, dann werde ich, wenn ich mich da an denen halten möchte, dann ist die Kraft ganz unterschiedlich verteilt. Aber jetzt habe ich hier so ein System und da halten wir alle gemeinsam. Bei allen, die da sind, ist die Kraft, die auf ihnen zukommt, genau gleich, egal wo man sich hin positioniert. Ja, das läuft überall, seht ihr das? Ja, und wenn... Jetzt kannst du mal loslassen. Und wenn da irgendjemand plötzlich aussteigen sollte, dann gibt es vielleicht ein bisschen ein Gerüttel, aber... Man hält trotzdem immer noch zusammen. Und man ist ja nicht einfach plötzlich weg. Ja. Darum ist es auch ganz, danke vielmals. Versteht? Und aus dem Grund ist es auch wichtig, dass wir in der Gemeinde verankert sind, dass wir verschiedenste Personen haben, zu denen wir einen guten Bezug haben, bei denen wir verankert sind. Ja? Und wenn irgendjemand ausfällt oder irgendjemand rausfallen sollte, aus irgendeinem Grund, werden wir nicht auch gleich hinausfallen, sondern wir werden standfest bleiben, auch in der Gemeinde. Und so merken wir, ein Anker ist etwas Wesentliches. Und es ist immer gut, wenn man an mehreren Punkten verankert ist und feststeht. Ich habe gehört, da gibt es eine Höhle bei Beatenberg. Nicht die Beatushöhlen, es gibt noch eine andere Höhle, die ist weiter hinten, die ist weniger bekannt. Und das ist ein Schacht, an dem man abseilt. Ja, da muss man oben ein Seil einhängen und da geht es sage und schreibe 100 Meter gerade überhängend hinunter den Berg hinein. Also gleich in den Beatenberg. Ja, ich muss euch ehrlich sagen, also an einem einzelnen Seil, an einem einzelnen Haken, da sich abseilen 100 Meter, hätte ich kein Vertrauen darin. Also da, wenn ich das mal machen sollte, dann würde ich da ganz sicher noch eine zweite Verankerung, wenn nicht sogar eine dritte Verankerung für das Seil machen, damit es hundertprozentig hält. Und ich glaube, das ist dann eben auch in vielen Bereichen so. Und die Bibel spricht vor allem auch über Wahrheiten, in denen wir verankert sein sollen. Ja, in frühen Schriften, da sagt Ellen White auf Seite 182, ich sah da die Engel Gottes beauftragt waren, die heiligen, wichtigen Wahrheiten, die den Jüngern Christi durch alle Generationen hindurch als Anker dienen sollten, sorgfältig zu bewahren. Ja, also es geht auch darum, dass wir im Wort Gottes verankert sind, tief und fest verankert sind, weil das hält schlussendlich. Und wir haben auch gesehen im Hebräerbrief, wir studieren das ja gerade auch in der Lektion, dass wir dort in Kapitel 6, Vers 19 auch haben diesen Aspekt, diese haben wir als einen sicheren und festen Anker der Seele. Ja, also wir werden darauf kommen, was diese bedeutet heute Morgen in der Predigt, aber ich finde es spannend, auch hier wie dieser Aspekt, wir sollen verankert sein in der Wahrheit. Und zwar hier ist auch in einer ganz speziellen Wahrheit im Hebräerbrief. Und das möchte ich heute Morgen mit euch ein bisschen näher betrachten, damit wir gestärkt werden und ermutigt werden. In Kapitel 5, da spricht der Schreiber davon, dass Jesus ein Hohepriester ist nach der Ordnung Melchisedeks. Und dann schreibt er weiter in Vers 11, davon hätten wir noch viel zu reden. Von was jetzt? Eben, dass Jesus ein Priester nach der Ordnung Melchisedeks ist. Und dann heißt es, aber es ist schwer, weil ihr im Hören so träge geworden seid. Wie ich das gelesen habe, jetzt auch im Zusammenhang mit der Lektion, habe ich da schon ein bisschen drüber nachgedacht. Was heißt das? Träge geworden. Ihr seid träge geworden zu hören. Ja? Und wir stehen alle in dieser Gefahr, dass wir sagen, ich kann das nicht mehr hören, ich will das nicht mehr hören. Ja, seid still. Ich kann es nicht mehr hören. Und dann geht er weiter und sagt, denn, obwohl ihr längst Lehrer sein solltet, habt ihr wieder nötig, dass man euch die Anfangsgründe der göttlichen Worte lehrt und dass man euch Milch gibt und nicht feste Nahrung. Ja, ihr solltet schon längst Lehrer sein. Zu wem spricht er hier? Zu seinen Zuhörern. Und die sollten schon längst Lehrer sein. In Bezug hier auch auf Jüngern, es sollen Menschen sein, die im Heilsplan Gottes, diesen Heilsplan Gottes darin vertraut sind. Das ist die Sache und in dem Sinne auch Jünger sind. Das ist ja der Auftrag, den wir als Gemeinde erhalten haben, dass wir allem zu Jünger machen sollen, oder nicht? Matthäus 28. Ja, geht und macht zu Jüngern alle oder taufet sie auf meinen Namen und so weiter und so fort. Also es heißt, ihr solltet schon längst an einem anderen Ort sein, als da, wo ihr jetzt seid. Aber ihr begnügt euch immer noch mit der Anfangsnahrung, mit der Babynahrung, mit den Grundlagen. Und hierauf geht auch der Schreiber ein. Ja? Diese Anfangsgründe der göttlichen Wahrheit. In Kapitel 6 schreibt er das ein bisschen über die Lehre von Taufen, über die Toten, Buße von den toten Werken, mit dem Glauben an Gott. Also diese Grundlagen. Aber versteht, das ist genau das, oder, was auch der Schreiber des Hebräerbriefes aufzeigt. Leute, bleibt nicht einfach bei dieser einfachen Nahrung. Es gibt Wichtigeres und man muss euch auch feste Nahrung geben. Frage, wer hat bestimmt bei euch, wann, dass ihr feste Nahrung bekommen habt? Sicher nicht ihr selber. Ja, da hat dann plötzlich mal die Mutter gesagt, so, jetzt ist fertig, die Zähne kommen, jetzt ist fertig, jetzt kannst du feste Nahrung essen. Ja? Also ich meine einfach, versteht ihr, und hier im Geistlichen können wir aber selber bestimmen eigentlich, ob wir jetzt feste Nahrung zu uns nehmen möchten oder nicht. Ob wir das auch annehmen möchten und hören möchten. Ja, und wenn ich hier jetzt weiterlese im Hebräer, Kapitel 15, dann heißt es hier weiter, denn jeder, dem man Milch geben muss, ist unerfahren im Wort der Gerechtigkeit, denn er ist ein Unmündiger. Die feste Nahrung aber ist für die Gereiften, die durch Gewöhnung geübte Sinne haben, Gutes vom Bösen zu unterscheiden. Das ist für mich ein ganz spannendes Wort. Es heißt hier, die, die geübte Sinne haben, die, die wirklich sich mit der Sache beschäftigt haben. Wenn wir das Wort Gottes täglich lesen und studieren, wenn wir uns täglich darüber Gedanken machen, wer Gott ist und was sein Wille ist und so weiter, wenn wir uns auch mit dem Geist der Weissagung auseinandersetzen, einfach, dann hat das eine Auswirkung auf mich, auf mein Denken, auf meine Wahrnehmung, auf meine Sensibilität für gewisse Dinge. Ich werde es sehen können. Ich werde Dinge viel eher erkennen können, was ist gut und was ist falsch. Aber wenn ich das vernachlässige, wenn ich träge werde, dann ist die logische Konsequenz von dem, dass ich mich nur mit Milch begnügen darf. Aber Gott möchte noch mehr und der Schreiber hier möchte auch mehr. Und dann schreibt er weiter in Kapitel 6, er bekommt dann da mit dieser ja, ziemlich deftigen Aussage wiederum eingeleitet mit einem denn es ist unmöglich, diejenigen, die einmal erleuchtet worden sind, die himmlische Gaben geschmeckt haben und des Heiligen Geistes teilhaftig geworden sind, die das gute Wort Gottes und die Kräfte der zukünftigen Welt geschmeckt haben und doch abgefallen sind, erneut zur Umkehr zu bewegen, weil sie für sich selbst den Sohn Gottes noch einmal gekreuzigten und öffentlich zum Gespött machen. Jetzt spricht er plötzlich davon, dass es Menschen geben wird und Menschen geben kann, die abfallen. Ja? Die im Grunde genommen geschmeckt haben, dass Gott existiert, dass er lebt, die gemerkt haben, da ist was dran, die sich entschieden haben für Gott und jetzt aber eigentlich Gott den Rücken kehren. Wir müssen eines wissen, zur damaligen Zeit, der Hebräerbrief wurde ja geschrieben, weil der Schreiber festgestellt hat, dass die Hebräer in der Gefahr waren, wieder in dieses jüdische System zurückzufallen. Das war mal das eine. Und deswegen sehen wir auch immer wieder diese Vergleiche zwischen dem jüdischen Opferdienst und dem wahren Opfer Jesu Christi, jetzt gerade im Hebräerbrief. Aber ein zweiter Aspekt, welcher auch da war, die Hebräer standen, mussten auch je nachdem unter Lebensgefahr sich zu Jesus Christus bekennen. Ja? Also wenn da, eben wir wissen über die Verfolgungen, die stattgefunden haben, wir wissen auch, dass die Römer angefangen haben, die Christen zu verfolgen. Und wenn du da dann gesagt hast, jawohl, ich glaube an Jesus Christus, hat das dein Todesurteil sein können. Ja? Und dass es da Menschen gegeben hat, die dann eben den Glauben abgesagt haben, ja, Das ist eigentlich das, auf was ihr hier hinweisen möchte. Es kann geschehen. Aber ich möchte nicht bei dem bleiben, weil er geht ja dann nachher weiter, vor allem Vers 9. In Vers 9 heißt es, Geliebte, wir sind aber von euch eines Besseren überzeugt und dessen, was zum Heil gehört, obwohl wir so reden. Also er sagt jetzt zu seinen Schreibern, euch betrifft das nicht, wir wissen etwas Besseres über euch. Also er zeigt hier in diesen vorhergehenden Versen, es besteht die Möglichkeit des Abfalls. Aber er möchte das ja nicht. Sondern er möchte, dass wir am Leben bleiben, er möchte, dass wir fest bleiben. Und er sagt, und bei euch ist es ganz klar so der Fall. Ja? Und dann kommt Vers 10 und das, was wir schon in der Textlesung gehört haben. Und das ist das, was mich persönlich auch unheimlich fasziniert. Denn Gott ist nicht ungerecht, dass er euer Tun und eure Liebeswerke vergäße, die ihr für seinen Namen bewiesen habt, indem ihr den Heiligen dientet und noch dient. Nicht nur Vergangenheit, immer noch Gegenwart, Präsenz. Ihr dient den anderen. Eure Liebeswerke. Und dann kommt, wir wünschen aber, dass jeder von euch denselben Eifer beweist zur vollen Gewissheit der Hoffnung bis ans Ende, damit ihr nicht träge werdet, sondern Nachahmer derer, die durch Glauben und Geduld die Verheißung erben. Übrigens, träge, ich habe mal nachgeschaut, auch im Wörterbuch der Synonyme, was gibt es da noch für Ausdrücke für träge? Es ist das energielos, kraftlos, lustlos, müde, schlaff und alles solche Begriffe, also nicht unbedingt positive Begriffe, wenn wir das so anschauen. Aber wir sehen hier jetzt im Vers 10 bis 12 drei Elemente, die erwähnt werden. Die Liebeswerke. Die Liebeswerke, die durch Dienen vollbracht werden, den Dienst am Nächsten. Dann haben wir den Begriff der Hoffnung und wir haben schlussendlich den Begriff des Glaubens. Glaube, Hoffnung, Liebe. Kennen wir das nicht irgendwoher? 1. Korinther 13, Vers 13. Ja? Die Liebe ist die größte, genau, oder? Aber es wird alle drei werden bestehen bleiben. Ja, um das geht es hier. Diese drei Aspekte kommen hier zum Tragen. Und für mich eben auch noch dieser Aspekt, dieser Wunsch des Paulus. Ich sehe, wie ihr tätig seid. Ich sehe, dass ihr aktiv seid, dass ihr dient, dass ihr Liebeswerke vollbringt und zwar nicht aus eigener Kraft, sondern Jesus Christus, der durch euch wirken kann, der Heilige Geist, der durch euch wirken kann. Aber er sagt dann noch weiter, wir wünschen aber, dass jeder von euch denselben Eifer erweist. Und um diesen Eifer geht es. Jemand, der träge ist, ist nicht mehr eifrig. Ja? Dass wir wirklich eifrig sind, dass wir alles dran setzen, dass wir dienen können, dass wir alles dran setzen, um immer mehr auch zu erfahren über Gott, dass wir uns Zeit nehmen für unsere Beziehung mit ihm, Zeit nehmen für Bibelstudium, Zeit nehmen für das Gebet. Ich habe heute Nachmittag Buchbesprechung in Thun und da lesen wir gerade das Buch Bitte um mehr. Und in diesem Zusammenhang habe ich die Kapitel 9 bis 11 gelesen, wiederum zum zweiten oder dritten Mal, ich weiß es gar nicht mehr. Und da schreibt sie das eben auch, doch genau diesen Aspekt, ja, wie wichtig es ist, diese Zeit mit Gott zu verbringen, täglich, jeden Tag wieder. Das Wort zu studieren, zu beten und nicht zum Haus hinauszugehen oder nicht aus dieser Zeit hinauszugehen, bevor ihr nicht Frieden mit Gott habt und wisst, was ihr zu tun habt. Aktiv, mit Eifer dabei zu sein, mit ganzem Herzen im Glauben dabei zu sein. Um das geht es. Und jetzt kommt er und zeigt das noch mehr auf, indem er sagt, denn als Gott dem Abraham die Verheißung gab, schwor er, weil er bei keinem Größeren schwören konnte als bei sich selbst und sagte, sei sicher, ich will reichlich segnen und mehren. Es ist interessant, ja, was hier im Grunde genommen geschieht. Gott hat dem Abraham eine Verheißung gegeben. Nämlich die Verheißung, ich will dich reichlich segnen und mehren. Wie hat die stattgefunden? Natürlich primär durch den Isaak, der dann zur Welt gekommen ist. Aber es soll ja nicht nur der Isaak gesegnet sein, sondern die ganze Erde. Und es ist ein klarer Hinweis, dieser Segen, auf den Messias, den kommenden Messias, Jesus Christus hin. Durch Jesus Christus sollen gesegnet werden alle Menschen auf Erden. Das ist die Verheißung. Aber er bleibt ja nicht nur bei dieser Verheißung. Gott legt noch einen Eid darauf. Er sagt im Vers 16, Menschen schwören ja bei einem Größeren und der Eid dient ihnen zur Bekräftigung und macht aller Widerrede ein Ende. Ja. Und darum hat Gott, also den Erben der Verheißung noch überzeugender beweisen wollte, dass sein Ratschluss nicht wankt, sich mit einem Eid verbürgt. Bei sich selbst steht, ja, haben wir gesehen, im Vers 13. Also Gott hat mit einem Eid nochmal ganz klar bekräftigt, der Messias, der Erlöser, er wird kommen. Das ist die Verheißung. Und mit dem Eid hat er das bekräftigt. Und wir wissen, dass Jesus nicht nur das erste Mal gekommen ist, wir wissen, wir stehen vor der zweiten Wiederkunft. Wir wissen, wir stehen unmittelbar davor. Und das hat Christus uns selber verheißen, er kommt wieder, um uns zu sich zu holen. Ja? Er kommt wieder. Und das ist auch eine Verheißung. Und da dürfen wir uns darauf fest, da können wir uns darauf verlassen, hundertprozentig. Oder wenn ich an die Worte denke in Offenbarung 21, wo Jesus wo uns berichtet wird über die neue Himmel, neue Erde und so weiter. Und dann kommt auch da wiederum dieser Aspekt. Johannes, schreibe, denn diese Worte sind gewisslich und wahr. Das wird so in Erfüllung gehen. Und versteht ihr, wenn wir zurück zum Hebräer kommen, dann heißt im Vers 18, damit wir durch zwei Stücke, die nicht wanken, denn es ist unmöglich, dass Gott lügt, einen starken Trost hätten, die wir Zuflucht dazu genommen haben, an der angebotenen Hoffnung festzuhalten. Und das, diese zwei Stücke, das ist eben diese Verheißung und der Eid. Und wir können uns, es ist ein Trost für uns, wir können uns daran festhalten. Das ist dieser Anker, der uns hält, weil Gott gesagt hat. Und das ist genau das, was wir heute, mit dem wir konfrontiert sind in der Welt, in der wir leben, in der Weltgeschichte, die sich vor uns abspielt. Dass wir auch in dieser Zeit durch diese Verheißungen, durch das, was Gott gesagt hat, einen sicheren, festen Anker haben, der uns nicht erschüttern lässt, der uns festhält. Das ist diese frohe Botschaft, die wir in der Zeit, in der wir leben, haben. Und erst jetzt kommt er dahin, dass er sagt, diesen Vers mit dem sicheren Anker. Das ist der sichere Anker, den wir haben. Und dann geht er weiter und spricht über Jesus, der hineingeht ins Innere des Vorhangs. Darüber werden wir dann in der kommenden Woche uns Gedanken machen, in Lektion. Und dann heißt, wohin der Vorläufer für uns hineingegangen ist, Jesus, der ein hoher Priester in Ewigkeit nach der Ordnung Melchisedeks geworden ist. Jetzt kommt er wieder mit dem Melchisedeks. Könnt ihr euch erinnern, ich habe am Anfang gesagt, in Kapitel 5, da hört das auf, also Vers 10, wo erwähnt wird von Jesus, der hohe Priester. Und dann eben dieser Hinweis, dass wir träge geworden sind zu hören und dass wir Milch bekommen. Und jetzt kommt diese feste Speise. Jetzt bringt Paulus diese feste Speise in Kapitel 7, wo über den Hohepriester Jesus Christus spricht. Und das ist genau das, was wir tun sollen. Wenn wir täglich mit Gott im Gebet verbunden sind, wenn wir sein Wort studieren, dass wir uns Gedanken darüber machen, wer ist Gott? Dass wir Gott immer besser kennenlernen. Und dass durch dieses Kennenlernen wir auch Veränderung erleben. Und vielleicht ist diese Veränderung auch schmerzhaft, das kann sein. Aber weil wir geübt sind, weil wir es gewohnt sind, werden wir damit umgehen können und werden so auch Schritt für Schritt weiter wachsen in unserer persönlichen Beziehung zu Jesus Christus. Aber wir wissen ganz genau, ein Baby, das nur immer Milch bekommt, ich weiß nicht, was daraus wird schlussendlich. Ja? Ein Baby braucht eines Tages feste Nahrung, damit es weiter wachsen kann, dass die Muskeln wachsen können, dass er stark wird, dass er gesund wird, nicht nur muskulös, sondern auch im Denken gesund wird. Und genau das möchte Gott uns eigentlich auch. Im Buch Vom Schatten zum Licht, da steht auf Seite 382, das war der Dienst in der ersten Abteilung des himmlischen Heiligtums. Da geht es um diesen Vorhang. Dorthin folgte Christus der Glaube seiner Jünger, als er ihren Blicken entschwindend gen Himmel fuhr. Hier wurzelte ihre Hoffnung, welche wir, wie Paulus sagt, haben als einen sicheren, festen Anker unserer Seele, der auch hineingeht in das Inwendige des Vorhangs, dahin der Vorläufer für uns eingegangen, Jesus ein Hohenpriester geworden in Ewigkeit. Christus ist nicht durch der Böcke- oder Kälberblut, sondern durch sein Eigenblut einmal in das Heilige eingegangen und hat eine ewige Erlösung erfunden. Das ist der Anker. Und unsere einzige Sicherheit, das ist eben auch das, dass wir an den Wahrheiten festhalten, die wir als Gemeinschaft eben auch in unseren Glaubenspunkten vertreten. Es heißt da auch im Schatzkammerband 1, Vers 87, die einzige Sicherheit liegt im Suchen nach der im Wort Gottes geoffenbarten Wahrheit. Der Sabbat, die Natur des Menschen, das Zeugnis Jesu sind die großen, bedeutsamen Wahrheiten, die verstanden werden müssen. Sie werden sich als ein Anker erweisen, der Gottes Volk in diesen trübseligen Zeiten bewahrt. Ich möchte euch einfach ermutigen, auch heute Morgen wiederum, haltet fest. Macht euch Anker, die halten. Ja? Beschäftigt euch mit verschiedensten Themen der Heiligen Schrift. Beschäftigt euch mit dem Leben Jesu. Beschäftigt euch aber auch mit der Prophetie, damit ihr wirklich Trost habt und gefestigt sein könnt. In eurem persönlichen Glaubensleben mit Jesus Christus. Und Gott möge euch da reichlich segnen. Amen.